Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Nina Vogt. Guten Morgen. Im autokratisch regierten Aserbaidschan stehen am Wochenende vorgezogene Parlamentswahlen an. Wir sprechen gleich über die Lage von Kritikern und Oppositionellen in der Südkaukasusrepublik, in der im November auch der nächste Weltklimagipfel stattfindet. Außerdem geht es in dieser Sendung um den Umgang mit der Geschichte. Zum ersten Mal wird im Elsass mit Stolpersteinen an Zwangsrekrutierte für die deutsche Wehrmacht erinnert. Und in der Slowakei versucht Ministerpräsident Robert Fico, den slowakischen Nationalaufstand vor 80 Jahren in seinem Sinne umzudeuten. Aserbaidschans autoritärer Präsident Ilham Aliyev hat die Parlamentswahlen in seinem Land von November auf den 1. September vorgezogen. Der Grund? Im November findet in der Hauptstadt Baku auch die COP29, die UN-Klimakonferenz, statt. Die Entscheidung für Aserbaidschan als Gastgeberland halten nicht nur Umweltschutzorganisationen für problematisch, weil der Kaukasusstaat größtenteils vom Export von Öl und Gas lebt. Außerdem ist das Regime Aliyev bekannt dafür, sehr hart gegen Kritiker vorzugehen. Ihm wird vorgeworfen, die Opposition zu unterdrücken und Menschenrechte zu missachten. Florian Kellermann ist unser Korrespondent für Aserbaidschan. Welche Bedeutung hat in so einem Umfeld dann überhaupt eine Parlamentswahl?
Es ist die erste Parlamentswahl, seit die Region Bergkarabach unter aserbaidschanische Kontrolle gekommen ist im vergangenen Jahr. Dort wird auch formal gewählt, obwohl das Gebiet seit der Vertreibung der Armenier von dort weitgehend entvölkert ist. Es wird formal dort eben gewählt. Ja, politisch wird wohl alles beim Alten bleiben. Die Partei von Präsident Ilham Aliyev, die heißt Neues Aserbaidschan, davon geht man aus, wird wieder die absolute Mehrheit der Sitze bekommen. Die anderen Sitze werden wohl von Abgeordneten eingenommen, die der sogenannten Systemopposition entstammen, also Parteien, die nur formal in der Opposition sind, aber de facto eben auch Aliyev unterstützen. Die Opposition, die wirkliche Opposition, boykottiert die Wahl teilweise. Es sei unmöglich, die Auszählung der Wahl zu kontrollieren, heißt es da bei einer Reihe von Oppositionsparteien. Das Ganze sei eine billige Farce, der Ausgang sei vorherbestimmt, weil eben die Wahlkommissionen sich auf allen Ebenen unter der Kontrolle der Staatsmacht befinden. Andere Oppositionsparteien sehen das ebenso, nehmen aber trotzdem teil. Zum Beispiel die Partei Musavat hat einige Kandidaten tatsächlich registrieren können, 25, hat aber auch beschrieben, wie schwierig es war, sie zu registrieren. Manche mussten sich zurückziehen, wurden persönlich bedroht. Die OSZE ist als einzige Beobachtermission vor Ort, wird das Ganze beobachten, allerdings sicher kaum umfassend kontrollieren können. Sie wird wieder, davon gehe ich aus, einen negativen Bericht erstellen, wie schon vor knapp 4 Jahren. Aber das wird dann eben wieder zurückgewiesen von der Staatsmacht in Aserbaidschan.
Also eine Machtverschiebung ist nicht zu erwarten. Wie ist denn jetzt die Lage in Aserbaidschan vor der Wahl und auch vor der Klimakonferenz mit Blick auf Repressionen gegen Opposition, Journalisten, Menschenrechtler? Hat sich das verschärft?
Ja, seit vergangenen November haben sich die Repressionen verschärft, sagen Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel die Plattform der Dritten Republik. Das sagt auch ein Bericht von Amnesty International vom Juni, der hier ziemlich vernichtend urteilt über die Lage, die Menschenrechtslage in Aserbaidschan. Nach Oppositionsangaben gibt es knapp 300 politische Gefangene. Und es wurden jetzt eben in den vergangenen Monaten nochmal zahlreiche Aktivisten, Journalisten, Oppositionspolitiker festgenommen. Der Bericht von Amnesty International stellt auch fest, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit fast vollständig zerstört ist. Ja, jüngste Beispiele für politische Gefangene ist Anar Mamadli, ein prominenter Menschenrechtsaktivist, der Ende April verhaftet wurde, angeblich Devisenschmuggel, wird ihm vorgeworfen, ihm drohen 8 Jahre Haft. Er ist außerdem auch noch Gründer einer Gruppe Klima für Gerechtigkeit. Also er wollte den Klimagipfel mitnutzen, um aufmerksam zu machen auf die Lage. Gerade vor einer Woche eine weitere Festnahme, ein junger Politologe, Samedov heißt er, einer der wenigen öffentlichen Kritiker von Aliyev, die noch in Aserbaidschan waren und in Freiheit. Auch hier angeblich, also hier wird ihm angeblich Staatsverrat vorgeworfen. Er setzt sich für den Frieden mit Armenien ein und das ist ihm wohl hier zum Verhängnis geworden.
Gibt es Druck von außen auf Aserbaidschan, was die Menschenrechtslage angeht, grundsätzlich und mit Blick auf die Austragung der Klimakonferenz?
Es gibt nur sehr wenig Druck. Das ist mein Eindruck. Das betraf schon die de facto Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach im vergangenen Jahr. Das betrifft jetzt auch die Menschenrechtslage. Man geht davon aus, ich gehe auch davon aus, es liegt daran, dass die EU zunehmend abhängig ist von Gaslieferungen aus Aserbaidschan. Im vergangenen Jahr waren es 12,4 Milliarden Kubikmeter, also eine deutliche Steigerung gegenüber früheren Jahren, bevor die Lieferungen aus Russland weitgehend ausfielen oder deutlich geringer ausfielen. Es gibt da einen südlichen Gaskorridor, der über mehrere Pipelines verläuft, über Georgien und die Türkei. Diese Route möchte man auch gerne ausbauen und da braucht man natürlich, wenn man das möchte, auch Aserbaidschan dazu. Es gibt auch Gespräche, ob nicht aserbaidschanisches Gas über russische Pipelines geliefert werden soll in die EU zusätzlich über die Ukraine und dadurch das wenige russische Gas, das da noch fließt, ersetzen soll. Also hier gibt es eben wirtschaftliche Interessen. Amnesty International ruft die Teilnehmer der Klimakonferenz dazu auf, dort das Ganze zu nutzen, die Freilassung bestimmter politischer Gefangener zu fordern, Panels, Nebenpanels zu organisieren zu Menschenrechten. Aber ob das stattfindet, man wird sehen.
Das Öl und Gas verschafft das Aserbaidschan auch eine besondere Position in der Region, beispielsweise mit Blick auf Russland. In welcher Beziehung stehen diese beiden Länder?
Ja, Russland hat seinen Einfluss auf die Region, also auf den Südkaukasus, weitgehend verloren. Dadurch, dass eben Aserbaidschan militärisch so stark geworden ist und sich alleine eben mit Armenien, ja, eben Armenien deutlich überlegen geworden ist und Russland es durch seinen Krieg in der Ukraine auch nicht mehr vermocht hat, Armenien zu unterstützen. Also die russischen sogenannten Friedenstruppen, die es dort gab, sind mittlerweile abgezogen. Und auch andere regionale Regelungen zwischen Armenien und Aserbaidschan werden wohl, so sieht's aus, ohne russische Beteiligung stattfinden.
Ja, der Bergkarabach-Konflikt wirkt noch nach. Sie haben es auch eingangs gesagt, auch mit Blick auf die Wahl hat das Einfluss. Wie steht's um Gespräche zwischen Aserbaidschan und Armenien auf dem Weg zu einem möglichen Frieden?
Die Gespräche laufen seit vielen Monaten. Im Juli hat der aserbaidschanische Präsident Aliyev gesagt, 80-90% des Textes eines Friedensvertrags seien bereits abgestimmt mit Armenien. Vor zwei Wochen gab es eine interessante Erklärung eines Präsidentenberaters aus Aserbaidschan, dass nämlich die Frage, eine territoriale Frage ausgeklammert werden soll. Da geht es um den Sangesur-Korridor, sogenannter. Der würde durch Armenien verlaufen und eben Aserbaidschan, das Kernland, mit seiner Exklave Nachitschewan verbinden. Und Armenien möchte nicht, dass das komplett unter aserbaidschanische Kontrolle kommt. Dann würde ein Teil von Armenien abgeschnitten. Aber wenn diese Frage tatsächlich ausgeklammert wird aus dem Friedensvertrag, dann sind die Chancen, dass er stattfindet, dass er zustande kommt, deutlich höher. Es gab auch Meldungen oder zumindest Überlegungen, dass dieser Korridor unter internationale Kontrolle kommen könnte. Es ist immer noch die Frage, ja, will Aserbaidschan wirklich einen Frieden oder will es seine militärische Überlegenheit weiter ausnutzen und Armenien weiter unter Druck setzen, möglicherweise über Bergkarabach hinausgehen. Das befürchten einige Beobachter in Armenien. Aber formal gibt es die Chance auf einen Frieden.
Ein Blick auf Aserbaidschan vor der vorgezogenen Parlamentswahl am Wochenende. Vielen Dank, Florian Kellermann. Elsass und Lothringen waren in den Kriegen der vergangenen Jahrhunderte politische Spielbälle zwischen Deutschland und Frankreich. Sie wurden hin und her geworfen zwischen den Mächten. Im Zweiten Weltkrieg hielt Deutschland Elsass und Lothringen besetzt und zog dort Männer zur Wehrmacht ein, gegen ihren Willen. Auf Französisch malgré nous, und so nennt man sie bis heute in Frankreich. Zum Beispiel die Brüder Jacques und René Knecht. Sie lebten in Straßburg, wurden zwangsrekrutiert und an die Ostfront geschickt. Beide starben, einer von ihnen im Widerstand. Eine Straße war bereits nach den Brüdern benannt. Jetzt gibt es die ersten Stolpersteine für die Malgré-Nous vor ihrem früheren Haus. Keine Selbstverständlichkeit. Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer ist für uns nach Straßburg gefahren, um der Geschichte nachzuspüren.
Eine vielbefahrene Straße im Stadtteil Robertsau in Straßburg, die Rue de Lille. Hier liegen die neuen Stolpersteine für Jacques und René Knecht.
Leur maison était là.
Ihr Haus war dort. Heute ist dort ein Zentrum für Menschen mit Behinderung, sagt Richard Abouaf. Er ist Präsident des Vereins Stolpersteine 67. Das ist der Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, an die Opfer des Nationalsozialismus im Unterelsass, im französischen Departement Bas-Rhin, zu erinnern. Stolpersteine werden gelegt, wo die Menschen, an die erinnert werden soll, zuletzt gewohnt haben. Hier stand das elsässische Fachwerkhaus der Brüder Knecht. Hier lebte Jacques Knecht, sagt Richard Abouaf, 1924 geboren, zwangsrekrutiert, das heißt gegen den Willen eingezogen zur Wehrmacht, desertiert, gefangen genommen am 5. Juli 1944. Er war dann in der Résistance, wurde deportiert und erschossen am 21. Februar 1945 in Ingolstadt. Seine sterblichen Überreste wurden hier auf dem Friedhof in der Robertsau bestattet. Daneben der zweite Stolperstein für den Bruder René Knecht. 1925 geboren, auch er zwangsrekrutiert, getötet am 8. Oktober 1944 in Ungarn. Sein Leichnam wurde nicht gefunden. Stolpersteine wurden bislang für Juden, für Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und Euthanasieopfer verlegt. Für die Zwangsrekrutierten aus dem Elsass und aus Lothringen sind dies die beiden ersten. In Frankreich nennt man sie auch Malgré-Nous, also die, die gegen ihren Willen eingezogen wurden. Dass diese Stolpersteine hier also nun liegen, ist etwas Besonderes, sagt Richard Abouaf.
Im Prinzip ne pose pas en général des Stolpersteine pour des Soldats de la Wehrmacht.
Im Prinzip werden keine Stolpersteine für Wehrmachtssoldaten verlegt, außer wenn sie im Widerstand waren. Und das ist der Fall für Jacques Knecht, der in Ingolstadt also erschossen wurde. Und dann haben wir mit dem Stolperstein-Initiator Gunter Demnig gesprochen und er wollte die beiden Brüder nicht voneinander trennen. 130.000 Menschen sind im Zweiten Weltkrieg im Elsass und in Lothringen zwangsrekrutiert worden, vor allem Männer, aber auch rund 15.000 elsässische und lothringische Frauen. In Handschuhheim, nahe Straßburg, lebt Gérard Michel. Er kannte die Nachfahren der Gebrüder Knecht. Sein Vater verweigerte den Eintritt in die NSDAP, wurde vom Blockwart angezeigt, am 12. November 1944 dann ebenfalls zwangsrekrutiert. Er kam nicht zurück. Hätte sich Gérard Michels Vater der Einberufung verweigert, wäre die Familie verschleppt worden.
Ich sage, er hat uns das Leben gerettet. Wir hatten da im Elsass die Siebenhaft. Das hieß, wenn mein Vater nicht in die Wehrmacht würde, da kam die Gestapo am anderen Morgen, kommten alle auf einen Lastwagen und wurden nach Schlesien verschleift. Ungefähr 300 Familien ging es so.
Über 6 Jahre hat Gérard Michel einen Prozess geführt. Er klagte für die ca. 5.000 noch lebenden Waisen der Zwangsrekrutierten auf Entschädigung. Im Juli hat das Sozialgericht für das Saarland diese Forderung letztendgültig abgelehnt. Gérard Michel ist nicht sicher, ob er den juristischen Weg weitergehen will. Er wünscht sich eine politische Geste von der deutschen Seite.
Uns wäre es recht, wenn der Herr Steinmeier oder wenn der Bundeskanzler hat vielleicht keine Zeit dazu, aber wenn einer von diesen Menschen nach Straßburg käme oder Mühlhausen und sagt so, das ist unser Fehler, das haben wir getan. Dann auf Französisch sagt man un acte de contrition.
Ein Zeichen der Reue wünscht er sich.
Anke Schäfer über das Schicksal der Malgré-Nous, der Zwangsrekrutierten im Elsass während des Zweiten Weltkriegs. Der slowakische Ministerpräsident und Linkspopulist Robert Fico steht in der EU wegen seiner Putin-Freundlichkeit in der Kritik, ähnlich wie Ungarns Premier Viktor Orban. Ficos pro-russische Haltung zeigt sich auch in der Erinnerungspolitik. Beim Gedenken an den slowakischen Nationalaufstand heute vor 80 Jahren betont er gern eine vermeintlich tragende Rolle der Sowjetunion. Der Aufstand 1944 richtete sich gegen das damalige Tiso-Regime, das mit den Nazis kollaborierte. Und die Widerstandsbewegung in der Slowakei hat schon einiges an politischer Instrumentalisierung und Umdeutung hinter sich. Worum es dabei geht, erklärt uns Jan Gabert.
Der slowakische Nationalaufstand steht in einer Reihe mit der französischen Résistance oder dem Aufstand in Warschau gegen die Nazis. Adam Hudek, Historiker an der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava, sagt, er sei der Höhepunkt des Widerstands gewesen gegen das klerikale, autoritäre und antisemitische Tiso-Regime. Josef Tiso, ein Priester, Ministerpräsident und danach Staatspräsident der Slowakei, hatte mit Nazi-Deutschland kollaboriert. Das Tiso-Regime wurde damals von den Aufständischen, aber auch vom Großteil der Bevölkerung als Marionettenregime wahrgenommen, das macht, was aus Berlin befohlen wird. Eines der Hauptziele des Aufstands war, das Tiso-Regime zu stürzen. Es war ein bewaffneter Aufstand eines Teils der slowakischen Armee, lange geplant und gut abgesprochen mit bürgerlich-demokratischen Kräften und den Kommunisten. Der Nationalaufstand brach dann am 29. August 1944 los. Früher als geplant, nachdem Tiso der Besetzung der Slowakei durch deutsche Truppen zugestimmt hatte. Einen Tag später riefen die Aufständischen von ihrem Sender in Banská Bystrica aus alle Slowaken dazu auf, sie zu unterstützen. Tatsächlich war der Rückhalt in der Bevölkerung groß, zumal die Rote Armee von Osten heranrückte. Allerdings hatten die Sowjets zunächst kein großes Interesse an einer Unterstützung, weil sie den gesellschaftlich breit getragenen Aufstand politisch nicht unter ihrer Kontrolle hatten. Auch die Westalliierten unterstützten die aufständische slowakische Armee erst spät, denn Moskau wollte keine Einmischung. Dennoch, Militär und Partisanen setzten die Wehrmacht erheblich unter Druck. Dem Aufstand hatten sich bis zu 80.000 Menschen angeschlossen. Aber letztendlich scheiterten sie nach 2 Monaten blutig. Es starben schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Menschen. Doch der Slowakei hat der Aufstand einen Platz an der Seite der Sieger des Zweiten Weltkriegs gesichert. Er dokumentiere den breiten Widerstand gegen Hitler, sagt der Historiker Hudek. Jedes Jahr wird auf einer Feier in Banská Bystrica daran erinnert. Der Ethos des Aufstandes lebt in der modernen slowakischen Geschichte bis heute. Er bekommt aber verschiedene politische Konnotationen. Jeder Politiker versucht immer wieder bei seiner Rede in Banská Bystrica den Aufstand für seine politischen Ziele zu nutzen. Während der ersten Feier nach dem Krieg seien noch alle dabei gewesen, die bürgerlichen Parteien und die Kommunisten, und es hätten amerikanische, britische, französische und sowjetische Fahnen geweht. Aber unter der kommunistischen Herrschaft seien die westlichen Verbündeten dann aus der Erinnerungskultur getilgt worden, auch demokratisch orientierte Kämpfer, weil man ihnen vorgeworfen habe, nicht gegen die Bourgeoisie gekämpft zu haben. Erst mit dem Zusammenbruch des Kommunismus weitet sich der Blick wieder. Aber als der damalige konservative Ministerpräsident Mikuláš Zurinda die Slowakei Richtung EU und NATO führt, habe er die Rolle des Westens wiederum größer dargestellt, als sie war. Das hat sich gut in seiner Ansprache um das Jahr 2000 gezeigt. Darin hat Zurinda den Aufstand mit dem Kampf für die Demokratie verbunden, mit der Orientierung der demokratischen Tschechoslowakei und der Slowakei hin zu den westlichen Mächten. Er meinte, das müsse neu erforscht werden, damit die Hilfe des Westens wieder klarer wird. Unter dem amtierenden Ministerpräsidenten der linksnationalen Regierung Robert Fico klingt das nun wieder anders. Zur eigenständigen Gedenkfeier seiner Smer-Partei im vergangenen Jahr lehnt er die Ukraine-Sanktionen gegen Russland ab und spannt dafür den historischen Bogen. Die Slowakei ist ein kleines Land, ein slawisches Land. Es liegt in unserem Lebensinteresse, gute Beziehungen zu jedem Land zu haben, eingeschlossen der Russischen Föderation. Auch mit Blick auf die Geschichte, die unglaublich wichtig für uns ist. Und weiter sagt Fico, wir sind der ehemaligen Sowjetunion sehr dankbar für die Befreiung der Tschechoslowakei und der Slowakei. 2022 hatte Fico sogar den russischen Botschafter eingeladen. Für den Historiker Hudek ist das eine erinnerungspolitische Rolle rückwärts. Er hat den Aufstand genutzt, um Russland in die slowakische Geschichte zurückzuholen und behauptet, sein Vorgänger Zurinda habe die wichtige Rolle der Sowjetunion unterdrückt. Damit habe Fico den Damm geöffnet für die Pro-Putin-Propaganda in der Slowakei.
Der slowakische Nationalaufstand gegen die Nazis vor 80 Jahren und was Ministerpräsident Robert Fico heute daraus macht. Davon berichtete Jan Gabert. Das war Europa heute mit Nina Vogt. Ich sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche noch einen schönen Tag.